Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots mit mir, Katrin Berkenkopf, Redakteurin des Versicherungsmonitors und mit meiner Kollegin Nina Nödling. Hallo Nina.
Hallo Katrin.
Du warst ja bereits in der vergangenen Woche hier am Mikro und hast mit unserer gemeinsamen Kollegin Kaya über Neujahrsvorsätze gesprochen und über die völlig aus dem Ruder gelaufene Veganuary-Aktion des Münsteraner Versicherers LVM. Kurze Zusammenfassung. Der LVM hat in einem Post in den sozialen Medien angekündigt, dass seine Kantine sich am sogenannten Veganuary beteiligt und eine Auswahl an veganen Gerichten anbietet. Das hatte er dann auch mit Zahlen zu den Vorteilen veganer Ernährung unterfüttert und daraufhin brach ein regelrechter Shitstorm über den Versicherer herein, nämlich von einem Teil seiner Kunden, der eben mit der Tierhaltung sein Geld verdient, allen voran die Vereinigung Freie Bauern. Diese Geschichte hat jetzt unerwartet große Wellen geschlagen und sich noch durch diese gesamte Woche gezogen mit immer neuen Wendungen.
Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht. Die aktuellste Wendung ist jetzt, dass der LVM am Mittwoch dem Nachrichtendienst Pro Contra ein Kurzinterview gegeben hat und ist dabei nochmal zurückgerudert, wie ich finde. Einmal erklären sie, warum sie in ihrer Entschuldigung die Zahlen zu den Vorteilen veganer Ernährung halt als diskussionswürdig bezeichnen, obwohl die von einer zuverlässigen Quelle kommen, nämlich von Harvard University. Die Erklärung des Pressesprechers dazu ist, wir haben diese Zahlen als ausschließliche Fakten präsentiert. Das war missverständlich und konnte als Empfehlung für eine rein vegane Ernährung aufgefasst werden. Also, entweder machen Sie beim Veganuary mit, weil es gut ist, dann sind die Zahlen auch völlig berechtigt, oder Sie sind halt nicht von diesen Zahlen überzeugt, dann braucht man aber auch gar nicht erst bei so einer Aktion mitmachen. Noch schlimmer finde ich allerdings, dass der Versicherer versucht, sich wieder von seiner Entschuldigung zu distanzieren, indem er nämlich sagt, dass die gar nicht an den Bauernverband gerichtet ist, der sich ja beschwert hat, sondern an alle Landwirtinnen und Landwirten, die sich auf den Schlips getreten gefühlt hätten. Also, besonders kurios ist, im gleichen Interview sagt der Sprecher, dass der LVM klare Werte hat und sich in der Zukunft auch für diese einsetzen wird. Naja, aber genau das macht er ja nicht, sondern das Gegenteil sogar. Erst nimmt er Abstand vom Veganuary und dann von seiner Entschuldigung. Also Rückgrat zeigt das nicht gerade.
Das Thema hat ja nicht nur beim Bauernverband und dem LVM für Bewegung gesorgt, Diskussion, sondern auch hier in der Redaktion. Nämlich darüber, wer bei dem Ganzen recht hat oder besser, wer sich dabei eigentlich mehr blamiert und für wen der Schaden größer ist. Einige Kolleginnen und Kollegen fanden es gut, dass der LVM da eben beim Veganuary mitmacht, weil es nützlich ist für Umwelt und Klima. Außerdem fanden sie die Reaktion der Landwirtinnen und Landwirte völlig übertrieben, weil die Kantine ja jetzt nicht plötzlich völlig vegan ist, sondern eben nur eine Auswahl an veganen Gerichten anbietet. Und haben auch gesagt, das ist ja wohl eine interne Entscheidung und die Bauern, also die Kunden, haben da eigentlich nichts mitzureden. Nina, du siehst das ja ein bisschen anders.
Ja, also um das letzte Argument aufzugreifen, das mit der internen Sache. Sobald der LVM einen Post dazu macht, ist es halt, finde ich, keine interne Sache mehr, sondern öffentlich und jeder, der LVM auch, postet ja öffentlich etwas, um Reaktionen zu bekommen. Natürlich normalerweise positive, war jetzt leider nicht so. Aber dahinzu kommt ja auch noch, wenn ich etwas so öffentlich mache und das auch noch mit Zahlen untermauere, ist ja ein Ziel auch immer, andere Leute zu inspirieren, da auch mitzumachen. Und deshalb ist es ja dann nicht mehr intern. Und da hätte der LVM ahnen können, dass seine Bauernkunden das dann nicht gut finden, weil ich meine, das ist ein Angriff auf deren Geschäftsmodell, weil es im Prinzip sagt, dass das schlecht ist. Und ganz oft ist es ja eben auch nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern deren Lebensmodell. Und das kann ich verstehen und finde, der LVM hätte das vorher wissen können. Dann soll er den Veganuary intern einfach in der Kantine machen, nicht damit nach außen treten.
Ich möchte an dieser Stelle nur kurz einfügen, dass du im echten Leben ja die Vegetarierin bist, Nina, und ich die noch Fleischesserin. Denn ich verteidige jetzt tatsächlich mal den LVM. Wie gesagt, ich esse noch Fleisch, aber ich bin ja nicht taub und blind. Und deshalb weiß ich, dass Fleischkonsum nicht nur die Frage aufwirft, wie wir mit Tieren umgehen wollen, sondern eben auch mit dem Mega-Thema Klimawandel zu tun hat. Und natürlich roden die Kunden des LVM jetzt für ihre Rinder nicht den Regenwald am Amazonas, aber das muss ihnen ja trotzdem klar sein. Ich sehe auch auf absehbare Zeit kein komplettes Ende des Fleischkonsums der Menschheit, aber du hast das Wort Geschäftsmodell eben erwähnt, die ändern sich eben selbst bei Bauern und die Rolle eines modernen Versicherers wird ja eben auch so verstanden, dass er seine Kunden begleitet bei sich verändernden Geschäftsmodellen und wenn nötig ein bisschen Druck ausübt, siehe Umgang mit der kohlefördernden und kohleverbrauchenden Industrie. Das geht nicht ohne Diskussion, aber das ist ja auch gut so.
Ja, das stimmt und ich möchte auch nochmal hinzufügen, dass ich die Reaktion vom Bauernverband auch völlig übertrieben fand. Also die haben ja ein Statement geschickt, was der LVM bzw. der Geschäftsführer Geschäftsführer dort unterschreiben sollte. Und da sprechen sie zum Beispiel davon, dass wenn man nur auf pflanzliche Rohstoffe umstellt, die Folge wären dann Hunger und Elend und Tierhaltung sei klimaneutral. Und das stimmt halt nicht. Also das Statement von den Bauern ist auch völlig übertrieben.
Ja, hast du die Pressemitteilung der Freien Bauern mal gelesen? Also die ist für mich wirklich die Unterbietung jeglichen Diskussionsniveaus. Da zitiere ich auch mal eben. Wenn große Konzerne wie VW oder LVM sich im hippen Lifestyle urbaner Eliten suhlen, müssen sie halt auf uns und unsere Freunde als bodenständige Kundschaft verzichten. Ich weiß jetzt spontan nicht, was VW den Bauern getan hat, aber mehr beleidigte Leberwurst und weniger Sachlichkeit geht aus meiner Sicht ja gar nicht. Und dann lassen sie noch einen Bauern zu Wort kommen, der sagt, er könne ja leider seinen Vertrag eh erst zum Jahresende kündigen, aber bis dahin gebe er dann, Zitat, seinem Agenten vor Ort noch Zeit, bei dem unfähigen Management in Münster aufzuräumen. Ich bin sehr froh, nicht in der Haut dieses Vermittlers stecken zu müssen. So, und bevor ich jetzt auch noch unsachlich werde, kommen wir lieber zu unserem zweiten und heute jedenfalls deutlich unemotionaleren Thema, nämlich Cyber. Da gab es diese Woche auch wieder einige Meldungen rund um das Thema. Die Munich Re zum Beispiel hat ein Tochterunternehmen gegründet, das auf Internet of Things, also IoT, spezialisiert ist. Wie nennen wir das auf Deutsch? Das Internet der Dinge, das klingt immer so ein bisschen, ne?
Also ja, im Prinzip einfach alles, was connected ist.
Details hat der Rückversicherer noch nicht genannt, aber ist ja auch für ihn nicht das erste Unternehmen in diesem Bereich. 2018 hat er schon Relayer übernommen, das ist ein US-Startup, das IoT-Lösungen für gewerbliche und industrielle Kunden anbietet. So, gleichzeitig gab es die Nachricht eines Hackerangriffs auf die Zürich in Japan, beziehungsweise es war wohl ein externer Dienstleister, der betroffen war, aber es sind eben Daten von mehr als 750.000 Kunden abgeflossen, vermutlich im Darknet gelandet. Der Cybermarkt befindet sich aktuell in einer spannenden Lage. Auf der einen Seite haben wir Kunden, die halt immer digitaler werden, mehr Schutz wollen und brauchen. Auf der anderen Seite sind die Versicherer, die zwar Cyber als Markt erschließen wollen und als Zukunftssegment erkannt haben, aber eben auch Angst haben vor den großen Risiken und die Kapazitäten einschränken. Wie sich der Markt entwickeln wird, ist jetzt für mich im Moment erstmal kaum abzusehen. Selbst bei Experten scheiden sich ja die Geister. Konnte man diese Woche ja auch bei uns lesen. Der Makler Aon zum Beispiel sieht da eine leichte Entspannung, weil die Unternehmen jetzt besser vorbereitet werden und Versicherer sind eher bereit, sie zu versichern deshalb und dann sinken die Prämien. Alles gut. Deas, eine Ecclesia-Tochter hingegen, sieht weiterhin Probleme, Deckung für mehr als 20 Millionen Euro zu bekommen und das ist halt keine große Summe im gewerblichen und industriellen Cyberbereich, wenn man bedenkt, was so eine Betriebsunterbrechung durch einen Cyberschaden dann kosten kann.
Ja, das stimmt. Und die fehlenden Kapazitäten sind halt auch nicht nur für Kunden ein Problem, sondern auch für Erstversicherer, denn die Rückversicherer schränken da auch ihre Mittel ein. Beasley zum Beispiel hat da jetzt diese Woche drauf reagiert und einen Katastrophenfonds für Cyber aufgelegt, nach eigenen Angaben der erste in dieser Art. Der wird getriggert, wenn Beasley mehr als 300 Millionen Dollar an Cyberschäden hat, dann zahlt die Anleihe 45 Millionen Dollar aus. Andere Versicherer und auch Kunden reagieren auf diese Verknappung am Cybermarkt anders. Beliebtestes Mittel ist bisher die Captives.
Ja, also Cyber wird definitiv eines der großen Themen in diesem Jahr sein. Wage ich jetzt mal vorher zu sagen, ohne dabei ein zu großes Risiko für Blamage einzugehen. Es gibt bei Cyber ja aber auch Teilbereiche, denen schon große Bedeutung vorhergesagt wurde mit allen Implikationen für Gefahren. Was sich dann aber nicht so bewahrheitet hat, ich denke da zum Beispiel an Telematik oder Smart Home. Am Wochenende erst hat mir eine sehr nette Küchenverkäuferin einen tollen Backofen angepriesen, der mit einer Kamera ausgestattet ist. Und dann kann ich mit einer App von überall auf der Welt die Entwicklung meines fleischlichen oder vegetarischen Bratens beobachten, habe ich nicht gekauft.
Ja, das finde ich jetzt auch eher unnütz. Glaub nicht, dass sich das durchsetzt. Und auch andere Trends werden sich sicher nicht durchsetzen. Aber grundsätzlich erwarte ich, dass Cyber das Thema wird. Also nicht nur dieses Jahr, aber vor allen Dingen in den kommenden Jahren. Ich würde tatsächlich so weit zu gehen, zu sagen, dass es in einigen Jahren nur noch Cyberpolicen geben wird. Nicht, dass andere Deckungen ganz verschwinden, aber ich glaube, sie werden dann nur noch ein Baustein sein.
Was meinst du jetzt damit?
Heutzutage ist ja schon alles vernetzt, ne? Und digital und in der Zukunft wird das noch viel mehr sein. Da wird alles einen Cyber-Aspekt haben. Ne? Zum Beispiel smarte Schlösser an den Wohnungen. Wird dann so ein Schloss gehackt, ist das ein Einbruch. Und weil das so ist, wäre es ja sinnvoll, einfach eine Cyber-Police zu verkaufen, die dann verschiedene Bausteine hat, wie zum Beispiel Hausrat, Kfz, Haftpflicht und so weiter. Ich denke, dahin sollte sich das entwickeln. Das wäre für die Kunden am einfachsten und aus meiner Perspektive auch am sinnvollsten. Das wird noch viel wahrer, weil die digitale und die reale digitale Welt ja immer mehr verschmelzen. Also da gibt es ja zum Beispiel schon virtuelle Kunst, also diese NFTs, die echtes Geld wert sind. Dann kommt jetzt das Metaverse immer mehr. Ein bisschen aktueller schon sind ja zum Beispiel Influencer. Also deren Job findet komplett im digitalen Raum statt. Und dafür gibt es zum Beispiel auch schon erste Policen, wenn der eigene Instagram-Account gehackt wird.
Das ist absolut richtig, glaube ich. Und wenn ich mir anschaue, was ich mittlerweile alles digital abwickle und was mein jugendlicher Sohn so online treibt, ohne dass mir das überhaupt bewusst ist, vermutlich, habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal gefragt, ob ich mich dagegen Hacking, Phishing und was auch immer absichern könnte und sollte.
Ja, ist halt im Moment noch schwierig. Auch für Privatkunden gibt es zwar ein paar Policen, aber ist alles noch nicht so super. Da muss sich einiges an den Policen ändern. Ich denke da zum Beispiel jetzt mal aktuell zum Beispiel an Hackerangriffe im Zusammenhang mit Krieg. Wenn sich dann zum Beispiel ein Hacker-Kollektiv oder so in das Navigationssystem von einem Autohersteller oder halt auch einem Hersteller von einem Navigationsgerät hackt und ich als Autofahrer deshalb einen Unfall habe, dann finde ich, sollte meine Kfz-Versicherung den Schaden auch decken. Denn ich kann nichts dafür. Also weder für den Hackerangriff noch für den Unfall.
Da gibt es natürlich Widerstand von Versicherern und den kann ich zumindest zum Teil auch verstehen.
Ja, gibt es jetzt viel Widerstand und ist auch noch verständlich. Ich sage auch nicht, dass es sich sofort ändern muss, aber in Zukunft sollte sich das ändern. Denn wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass Cyber so eine Art Manteldeckung wird und dann nur noch verschiedene Bausteine hat, wäre sonst Versicherung total unsinnig. Denn der Gedanke ist ja, dass Verbraucher monatlich oder jährlich kleinere Beträge zahlen, um dann im Schadenfall vor den großen, für sie oft untragbaren finanziellen Konsequenzen geschützt zu sein. Wenn das aber nicht mehr geht, weil der Versicherer jeden Schaden ablehnt oder so reduziert, dass es sich für den Verbraucher nicht mehr lohnt, mit der Begründung, dass es halt auf einem Hackerangriff basiert, dann brauche ich mich in ein paar Jahren ja auch nicht mehr versichern.
Aber die Versicherer haben natürlich die Sorge vor Kumul- und Großschäden.
Ja, auch nicht unberechtigt, das will ich überhaupt nicht sagen. Also ich will die Versicherer jetzt gar nicht zu den Bösen machen. Ich glaube einfach nur, dass da viel mehr passieren muss und wir sehr viel verändern müssen. Und wenn natürlich alles vernetzt ist, dann ist natürlich die Gefahr von Großschäden und vor allen Dingen Kumulschäden riesig. Und das verstehe ich auch, denn zum Beispiel Diversifikation oder der Ausgleich über Versicherungskollektiv funktioniert natürlich nicht mehr, wenn plötzlich alle betroffen sind von einem Hackerangriff oder sehr, sehr viele. Aber ich denke, da müssen die Versicherer halt kreativ werden und neue Kollektive bilden. Also zum Beispiel, wenn ich bei meinem Beispiel mit dem Navigationsgerät bleibe, könnten sie zum Beispiel Kumule bilden über den Hersteller. Also wenn dann zum Beispiel der Hersteller XY gehackt wird, sind dort vielleicht alle Kunden betroffen, aber halt nicht die Kunden des Herstellers AB. Und so weiter. Liegt allerdings auch nicht nur an den Versicherern, muss man dazu sagen. Der Gesetzgeber und der Regulator müssen da auch ihre Vorgaben ändern. Und zwar sollten sie das ziemlich schnell machen, weil im Moment sind die Versicherer da sehr eingeschränkt und können gar nicht so viele neue Ideen und Produkte auf den Markt bringen, wie sie gerne würden.
Du siehst das also nicht so wie der Zürich-Chef Mario Greco, der ja kürzlich gesagt hat, er erwartet, dass Cyber ein unversicherbares Risiko wird.
Nee, zumindest nicht auf Privatkundenebene. Und ich würde sagen, auch nicht bei Gewerbekunden. Zumindest nicht in Deutschland. Dafür haben wir viel zu viele kleine Gewerbe. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, Ausgleiche zu schaffen, wie auch immer man dann die Gruppen, die unterschiedlichen Portfolien sortiert. Aber die Versicherer haben das Wissen dafür, um das zu machen. Bei Industriekunden, muss ich gestehen, fällt mir das ein bisschen schwer, das einzuschätzen, weil ich zum Beispiel gar nicht weiß, wie viele Hersteller von Software es gibt, mit denen sich zum Beispiel Produktionsstätten steuern lassen. Wenn es natürlich nur einen Hersteller gibt oder zwei, dann wird ein Ausgleich schwer, das gebe ich zu. Aber auch da denke ich, die Versicherer wollen ja immer kreativ sein und neue Sachen sich überlegen. Da müssen sie halt mal nicht neue Produkte machen, sondern sich überlegen, wie sie da die Kollektive einordnen können. Und dafür haben sie das Wissen, ich halt eben nicht. Das ist dann halt ihre Aufgabe. Andersrum oder wiederum muss ich Greco auch zustimmen teilweise, es gibt Risiken, die werden Versicherer nicht alleine tragen können. Also wenn ich zum Beispiel an Stromversorger denke, die ja auch immer vernetzter werden. Wenn da ein Stromanbieter ausfällt, sind natürlich Tausende, wenn nicht Hunderttausende Kunden betroffen, die dann alle Ansprüche stellen können, ganz abgesehen von dem Schaden beim Stromversorger selbst. Also das glaube ich auch, dass das Risiken sind, die Versicherer nicht selber tragen können oder die Versicherungsbranche nicht selber tragen kann. Dafür braucht es dann Private-Public-Partnerships oder halt eben auch Katastrophenanleihen. Das fand ich eigentlich eine gute Idee, denn daran können sich ja dann auch private oder halt andere Investoren beteiligen und das Risiko tragen.
Nina, das war eine spannende Diskussion. Ich hoffe, das fanden Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Sicht zum Cybermarkt mal mitteilen und was die Versicherer da leisten können, wollen, sollen und werden. Mailen Sie doch einfach an redaktion@versicherungsmonitor.de. Ich bedanke mich bei Ihnen und bei dir, Nina, für diese Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.